Was ist am 3. Mai 1945 hier in Neustadt passiert?
3. Mai. War das nicht das Cabacona-Ding? Mit dem Schiff da?
Da war der Krieg zu Ende.
Was ist denn am 3. Mai 1945 hier passiert in Neustadt?
Die Cabacona-Katastrophe.
Habt ihr das in der Schule behandelt?
Nee.
Ist totgeschwiegen worden, ne?
Ja.
Ist eigentlich komisch, ne, finde ich, oder? Also
absolut. Boah, das hat zur Neustädter Geschichte gehört. Ja. Ja, ist keine schöne Sache, wahrscheinlich deswegen, oder?
Bringst du Neustadt mit dem Begriff Stutthof irgendwie in Verbindung?
Nein. Nö, habe ich nichts von gehört.
Weiß ich gar nicht, was das ist.
Das war die Sache, wo man die Häftlinge von hier aus bis dahin getrieben hat. Zu Fuß?
Habt ihr das Gefühl, dass die Neustädter Stadtgeschichte in der Schule ausreichend behandelt wird?
Ja, ich denke schon. Also wir reden sehr viel darüber. Das eine oder andere haben wir auch gemacht, aber nicht gezielt. Aber das finde ich sehr gut, dass, wenn das jetzt ein bisschen mehr vorangetrieben wird.
Das waren Neustädterinnen und Neustädter, die wir spontan auf dem Marktplatz befragt haben. Und, na klar, das war nur eine Auswahl, aber dennoch wird deutlich, selbst im Jahr 2021 weiß nicht jeder, welch schreckliche Verbrechen im Mai 1945 direkt vor seiner Haustür stattgefunden haben. Wir wollen jetzt Hintergründe liefern und genau darüber sprechen und begrüßen euch recht herzlich zu unserem zweiteiligen Podcast Besser spät als nie – Erinnerungskultur in Neustadt in Holstein. Und wer sind wir? Ich, Jens Westen und
Christina Menz.
Und dann erstmal dazu, was uns verbindet und was uns für diesen Podcast zusammengebracht hat. Wir sind beide in Neustadt aufgewachsen und hatten das große Glück, eine, ja,
glückliche Kindheit.
Glückliche Kindheit.
Unbeschwert.
Unbeschwert und wohlbehütet in Neustadt zu verbringen. Wir haben eigentlich jeden Tag im Sommer im Strandbad verbracht, haben in der Ostsee unseren Kindern das Schwimmen beigebracht und werden das vielleicht auch mit unseren Enkelkindern machen. Und jetzt kommt das große Aber. Erst in den letzten 3-4 Jahren ist uns bewusst geworden, was hier in der Neustädter Bucht vor rund 76 Jahren Tausenden von KZ-Häftlingen angetan wurde. Wir hatten oberflächliches Wissen, aber das Ausmaß ist uns erst jetzt klar geworden. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum erst jetzt? Und mit den Antworten haben wir uns im vergangenen halben Jahr beschäftigt und auseinandergesetzt. Und die wollen wir gerne mit euch teilen. Und Christina erzählt euch jetzt mal, wie genau es dazu gekommen ist.
Ja, die Frage ist tatsächlich, was war der Anlass dafür? Und die Antwort darauf ist eine Freundin. Die ist nämlich Strafverteidigerin und war Vertreterin der Nebenklage beim Hamburger Stutthof-Prozess. Dazu müssen wir ein ganz klein bisschen zurückblicken in den Sommer 2020. Da wurde nämlich Bruno Dey vor dem Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gemacht. Die Anklage lautete 5230-fache Beihilfe zum Mord. Bruno Dey ist ein ehemaliger SS-Wachmann vom KZ Stutthof und heute 94. Zur Tatzeit war er 17. Bruno Dey wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Während dieses Stutthof-Prozesses, jetzt kommen wir zum Punkt, kam aber ein Verbrechen zur Sprache, für das bis heute niemand verurteilt wurde. Eines, das der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist. Eines, das in Neustadt seit mehr als 75 Jahren praktisch totgeschwiegen wird. Der Judenmord von Neustadt. Die besagte Freundin, wie gesagt, Vertreterin der Nebenklage, wollte von mir wissen, wie man in Neustadt mit dem Thema umgehe und umgegangen sei. Ich sei ja da aufgewachsen. Und da ging das los bei mir. Da habe ich blank gezogen, geistig. Da tat sich ein riesengroßes, schwarzes, geschichtliches Loch auf. Und dann begann meine Recherche.
Und wie war das? Also sie war ja an dem Prozess beteiligt und wollte einfach von dir Input haben und hat dich angerufen, weil sie dachte, okay, ja, die Christina, die weiß Bescheid, weil die ist vor Ort aufgewachsen.
Genau, die sagt, sie ist aufgeklärt, sie hat Interesse, sie ist Journalistin, sie ist weit gereist, die weiß das und wollte einfach mal die Stimmung in Neustadt einfangen. Und ich wusste nichts, ich wusste rein gar nichts.
Und wie hat sich das angefühlt bei dir?
Um es platt zu sagen, scheiße. Also ich habe mich verraten und verkauft gefühlt. Und Ja, wirklich so eigentlich wie jetzt gerade. Mir fehlten die Worte.
Mhm.
Mir fehlten damals wirklich die Worte.
Und hast du es denn sozusagen auf dir sitzen lassen oder was ist dann passiert?
Nee,
also direkt nach dem so wie ich dich kennengelernt habe, hast du sofort, keine Ahnung, das Internet angeschmissen oder telefoniert oder was auch immer.
Genau.
Das hast du auf die Suche gemacht.
Ja, also dann hat mein Jagdinstinkt eingesetzt und ich habe recherchiert. Ich habe dann erstmal Schulfreunde angerufen, ich habe mit lebenden Verwandten gesprochen, ich habe meine Mutter angebrüllt, die konnte nun gar nichts dafür, weil sie auch eben keine Neustädterin ist. Ich habe mit dem Stadthistoriker Wilhelm Lange gesprochen. Ich habe mit dem KZ-Gedenkstättenhistoriker von Neuengamme, Reimer Möller, telefoniert und wollte einfach nur wissen, was ist denn da passiert und warum weiß ich von nichts. Und
du wolltest Aufklärung. Du wolltest Aufklärung letztlich.
Unbedingt.
Ja.
Also ich habe die Fragen gestellt, die ich vorher nicht gestellt hatte und ich wollte Antworten kriegen.
Mhm. Und also das müssen wir wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal erläutern. Wir sind beide Journalisten.
Mhm.
Und ja, das ist sozusagen unsere Profession und unser Beruf, letztlich Dinge herauszufinden, die wir noch nicht wissen. Ich glaube, das ist eine Sache, die alle wissen sollten.
Unbedingt.
So, und was ist dann passiert?
Ja, wir sollten vielleicht erstmal nochmal sagen, um was es genau geht. Denn um etwas zu erinnern, um Auskunft zu geben, müssen wir auch wissen, warum oder um was hat es sich gehandelt. Und in unserem Fall beim Judenmord von Neustadt geht es um Mord und Totschlag am Strand von Neustadt, um das Massaker an KZ-Häftlingen aus Stutthof, die in der Nacht zum 3. Mai 1945 auf zwei Binnenschiffen, also auf Lastkähnen, die Neustädter Bucht erreichten und zwischen Pelzerhaken und Neustadt strandeten. An Bord der beiden Schiffe waren rund 2000 Häftlinge, viele Frauen und Kinder. Für die, die die Überfahrt überlebten und das Ufer erreichten, begann in den Morgenstunden der Todesmarsch Richtung Stadt, Richtung Marineschule. Und er startete, das können sich vielleicht alle vorstellen, er startet, also wenn man jetzt die Karte von Neustadt vor Augen hat, er startete am Lotsenhaus, er führte entlang des Seglerhafens, über den Jungfernstieg.
Kann, muss man vielleicht noch mal zwei Worte drüber verlieren. Das ist ja heute ein Campingplatz und der direkt angrenzt an diesen Capacona Ehrenfriedhof.
Richtig, oder? Genau. Und dort sind die Barken gestrandet. Von dort aus führte also dann dieser Todesmarsch entlang des Seglerhafens über den Jungfernstieg zum Hafen. Über 240, es gibt sogar Zahlen von bis zu 400 dieser Häftlinge aus dem KZ Stutthof, überlebten die Strecke nicht. Sie wurden ermordet. Und jetzt kommt wirklich der erschütternde Punkt von SS-Leuten, von den Wachmännern, das liegt auf der Hand, von Marinesoldaten, von der Polizei, vom Neustädter Volkssturm und von Neustädter Bürgern, so heißt es, an verschiedenen Tatorten über die Stadt verteilt.
Mhm. Also um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, 3. Mai 1945, die Capacona-Katastrophe, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Das ist ja auch aus den kurzen Interview-Statements, die wir eingangs gehört haben, deutlich geworden. Also Capacona, mit dem Begriff können schon viele was anfangen. Das war am Nachmittag des 3. Mai 1945, als unter anderem die Capacona von britischen Jagdbombern bombardiert wurden, aber es gab eben im Vorwege, also am Morgen des 3. Mai 1945, eben diese Gräueltaten, diese Morde, die du gerade geschildert hast.
Genau,
das ist,
so
glaube ich, wichtig, das nochmal so aufzudröseln. Und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir keinen Anspruch haben oder nicht die Erwartung haben, eine historische, hundertprozentige, exakte Aufarbeitung jetzt hier an den Start zu bekommen, sondern wir wollen eher darüber sprechen, warum so viele Menschen letztlich genauso wie du jahrelang im Dunkeln getappt sind und warum sie darüber nichts wussten.
Mhm.
Sprich, warum wurde da in Neustadt so wenig drüber geredet und das Ganze so oberflächlich aufgearbeitet. Gut, also nochmal zurück sozusagen zu deinen Recherchen, ausgehend von deiner Freundin, die dich dazu gebracht hat, dich auf den Weg zu machen. Und du hast dir natürlich, das weiß ich, die Frage gestellt, warum haben wir das an der Schule nicht gelernt und wurden da nicht unterrichtet und aufgeklärt. Wir waren ja beide am damaligen Kreisgymnasium, heutiges Küstengymnasium, und haben auch den gleichen Geschichtslehrer gehabt. Rainer Jahnke heißt der, der ist Baujahr 1946, der ist in Wolfsburg aufgewachsen, hat in Göttingen dann studiert und 1985 ist er als Lehrer nach Neustadt an das Kreisgymnasium gekommen und wir haben uns mit ihm im Hafenraum getroffen in Neustadt und die zentrale Frage bei diesem Gespräch war, warum standen die Verbrechen vom Mai 1945 am Gymnasium so lange nicht auf dem Lehrplan?
Ich habe bis zum Abitur eigentlich noch länger nichts gehört von der Judenvernichtung. Es ist bis 88, man darf ja nicht vergessen, bis 88 für die Erinnerungskultur nichts getan worden. Es gab kein Bundesland, in dem so viele Ex-Nazis und Ex-Militärs unterschlüpfen konnten wie in Schleswig-Holstein, speziell in Flensburg. Da gab es ein richtiges Kartell. Und dann gab es für mich ganz früh das Interesse an, ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich recht früh auf Auschwitz fixiert. Der Punkt war einfach dabei, dass mein Interesse, denn im Nachhinein heute würde ich auch sagen, zu einer Seite fokussiert war. Es gab im Kollegium praktisch kein Gerede über die Capacona-Katastrophe.
Jetzt sitzen wir hier am Hafen und gucken aus dem Fenster und da ist der Netzplatz, wo viele, und wir wissen es gar nicht, Dutzende erschossen wurden. Das Hafenbecken war voller Leichen und mir kribbelt es die ganze Zeit im Hinterkopf, muss ich wirklich sagen. Und ich bin bei dieser Thematik, bei dieser Ermordung der Stutthof-Häftlinge so angefasst und also wenn ich mich nicht zusammenreiße, könnte ich wirklich anfangen zu heulen. Weil ich einfach auch einen Teil meiner eigenen Geschichte vermisse. Mich macht das so traurig und so wütend und so ärgerlich und so, ich weiß gar nicht, ich kriege das gar nicht für mich sortiert, muss ich sagen. Und habe keine Ahnung, ob ich nochmal nachsitzen muss in Geschichte oder was muss ich tun?
Dieser inhaltliche Austausch fehlte. Und ich habe ja immer den Eindruck, meine Frau ist ja das Gegenteil, die war Realschullehrerin, da wurde sich viel mehr ausgetauscht, das war viel offener und transparenter, was man machte. Also hier hatte ich den Eindruck, Tür zu, am besten abschließen, damit keiner reinkommt und sieht, was im Unterricht läuft. Also. Und deswegen gab es diesen Austausch nicht, deswegen ist das ja auch ein bisschen zum Teil spekulativ oder Vermutung. Aber es gab, wie gesagt, keine gemeinsame Diskussion, wie man angemessen das im Unterricht aufnehmen könnte. Und das ist, muss man nachhin sagen, eigentlich ein Hammer.
Und jetzt hat sich ja eine Menge getan. Also diese ganzen Geschehnisse sind ja viel mehr im Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen in Neustadt. Wo meinen Sie oder welche Faktoren haben dazu geführt, dass es so ist?
Naja, einige. Es ist ja schon so, dass also das Buch von Wilhelm Lange schon wichtig war. Das ist ja ganz unbestritten. Denn jetzt hatte man etwas, was sozusagen gesichert war, was eigentlich nicht bezweifelt werden konnte. Dann, was die Schulen betraf, vielleicht ja auch das neue, jüngere Generation von Lehrerinnen und Lehrern gekommen sind, die insgesamt das Thema Dritte Reich und Nationalsozialismus stärker berüchtigt. Wir haben manche ein bisschen viel. Ne? Das denke ich schon. Dann ist die Öffentlichkeit ja ein ganz anderer geworden als bis in die Mitte der 60er Jahre. Das darf man ja nicht vergessen, das ist ja so, dass ja eine ganze Generation von Meinungsmachern ja ausgeschieden ist. Guckt mal an, wie viele SS-Leute beim Spiegel waren. Ne? Und, naja, unsere Gesellschaft ist ja auf andere Weise offener und toleranter ja auch geworden. Das darf man ja nicht vergessen. Ne?
Gut, also nochmal eine faktische Ergänzung, das Buch von Wilhelm Lange, von dem er spricht, das ist 1988 erschienen, das, ja, das Capacona-Buch, kann man sagen, im Struwe Verlag erschienen, das dazu. Und insgesamt unterm Strich finde ich natürlich für ihn keine ganz einfache Situation, für Rainer Jahnke halt zwei Journalisten gegenüber zu sitzen, und das hat er ja freiwillig gemacht, die schon auch ein bisschen mit dem mahnenden Zeigefinger da gesessen haben und gesagt haben, Mensch, Herr Jahnke, warum haben Sie uns das damals nicht erzählt? Insofern, dafür hat er meinen Respekt, und er hat ja auch selber gesagt, dass wir dieses Kapitel der Neustädter Stadtgeschichte nicht in den Unterricht aufgenommen haben, ist im Nachhinein ein Hammer. Stimmt dich seine Einsicht ein wenig milde?
Nee. Nee, und zwar aus folgendem Grund. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn er einmal klar und deutlich gesagt hätte, verdammte Axt, wir haben da was versäumt. Ich wünschte, wir hätten das im Unterricht thematisiert. Ich, Rainer Jahnke, hätte das im Unterricht thematisiert. Nichts. Ich meine, auch er hat es irgendwann Ende der 80er gewusst und nichts in dieser Thematik gemacht. Also insofern ist das so eine unbefriedigende Rechtfertigung, so wenn man auf den Spiegel guckt und wer dann doch alle so ein Kollegium hin oder her, aber einer muss ja anfangen. Und deshalb finde ich so ein bisschen den bewussten Umgang mit dieser Thematik, das hätte auch Rainer Jahnke gut getan.
Hm. Auf der anderen Seite, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, er hat halt auch viele ganz tolle Sachen gemacht, viele Fahrten nach Auschwitz organisiert, ja, und das Bewusstsein schon geschaffen für das Dritte Reich und für die Gräueltaten. Aber natürlich, klar, das Fragezeichen bleibt, warum nach Auschwitz, wenn man doch tatsächlich vor der Haustür einfach auch Geschichte sozusagen zum Anfassen gehabt hätte. Gut, ich denke mal, den Zuhörerinnen und Zuhörern wird es nicht im Verborgenen bleiben, dass du tatsächlich richtig angepiekst warst und bist, ja, bei diesem Thema. Und du hast dich weiter reingesteigert. Das Interview mit Rainer Jahnke hat dir in Anführungszeichen nicht gereicht, sondern du hast dich weiter reingebissen und hast sogar einen Zeitzeugen recherchiert. Und nicht nur das, sondern du hast auch persönlich mit ihm gesprochen.
Ja, ich muss vielleicht nochmal sagen, dass ich tatsächlich, das ist ja ein großer Begriff, ein Gefühl der Schuld hatte und des Versagens gespürt habe, ohne dass ich schuldig bin. Da weiß ich schon zu unterscheiden. Aber ich habe mich geschämt und konnte nicht einfach sagen, okay, ich schäme mich jetzt mal und dann lasse ich das da in der Ecke stehen. Und so habe ich, wie du schon sagst, eben recherchiert und bin über einen englischen Zeitungsartikel, in dem es um einen Besuch von Prinz William und Herzogin Kate im KZ Stutthof ging, auf Manfred Goldberg gestoßen. Er ist nämlich einer der wenigen noch lebenden Stutthof-Häftlinge, die auf den Schiffen nach Neustadt kamen und dann von den Briten befreit wurden. Über den Holocaust Educational Trust in London habe ich dann Kontakt zu Mr. Goldberg aufgenommen. Er ist heute 91 und war bereit, uns seine ganz persönlichen Erinnerungen an den 3. Mai 1945 in Neustadt zu schildern.
Gut, also du hast das Interview geführt und als Journalist, klar, geht es ja erstmal um Informationen, dass man auf seine Fragen Antworten bekommt, aber gerade wenn man so eine Persönlichkeit denn auch am Telefon hat, weil du hast es übers Telefon gemacht.
Übers Telefon, ne? Ja.
Genau, übers Telefon gemacht. Dann möchte man natürlich auch was von der Persönlichkeit mitbekommen und aufsaugen und sich ein Bild machen. Mhm. Welches Bild hat sich da für dich gezeichnet?
Also, er ist ein unfassbarer Mensch in jeder Beziehung, bei dem ich mich wirklich nur demütig bedanken kann. Seine Erinnerungen sind glasklar. Er sagt, sie seien in einem extra Teil seines Kopfes abgespeichert. Über Jahrzehnte hatte er nicht über den Holocaust gesprochen, bis ihn seine Familie ermutigte, seine persönliche Geschichte doch auch mal öffentlich zu erzählen. In Schulen zum Beispiel. Er sagte auch, dass er noch einen kleinen Zettel aus der Kriegszeit hat und darauf hat er sich in den KZs persönliche, wichtige Daten notiert. Das wird man gleich hören. Manfred Goldberg erzählt mit ruhiger, fester Stimme so würdevoll, so eloquent, so reflektiert. Und er spricht natürlich auf Englisch, denn Manfred Goldberg lebt heute mit seiner Familie in London.
Was gibt es noch für Basics, die man wissen muss von ihm?
Man kann seinen Namen googeln und man findet ihn auch auf YouTube. Also wenn man ihn sehen möchte, dann sieht man einige seiner Vorträge, gerade in jüngster Zeit auch auf YouTube. Da sieht man, was für ein eleganter, würdevoller Mensch er wirklich ist. Manfred Goldberg war 9 Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Er war 11, als er mit seiner Mutter Rosa und seinem jüngeren Bruder Hermann von Kassel, seinem Geburtsort aus, in Ghettos, Konzentrations- und Arbeitslager, unter anderem nach Riga und Stutthof, deportiert wurde. Sein Vater Baruch Goldberg hatte noch kurz vor Kriegsbeginn nach England fliehen, allerdings nicht mehr die Familie nachholen können. Als die Nazis seinen kleinen Bruder ermordeten, da war Manfred 13. Manfred Goldberg war 15, als er zusammen mit seiner Mutter in den letzten Kriegstagen vom KZ Stutthof bei Danzig auf einen Todesmarsch Richtung Westen geschickt wurde. In einem Hafen wurden die Häftlinge auf 4 Barken, Schuten, also das sind Binnenschiffe, gefercht, die dann scheinbar planlos über die Ostsee trieben. 6 quälende Tage dauerte die Tortur unter entsetzlichen Bedingungen, bis Manfreds Barke in der Nacht zum 3. Mai die Neustädter Bucht erreichte. Es war eine pechschwarze Nacht. Viele der Häftlinge am Rande der totalen körperlichen und mentalen Erschöpfung sprangen mit Mut und letzter Kraft ins Wasser. Es war stockfinster, nur das sandige Ufer war zu erkennen, erinnert sich Manfred Goldberg. Wo sie in den frühen Morgenstunden vom 3. Mai 1945 gelandet waren, das wussten sie bis dato nicht. Goldberg erzählt im Folgenden, wie sie sich am Strand aufstellen mussten und dann unter der Aufsicht der Wachmänner Richtung Neustadt marschieren mussten. Wer keine Kraft mehr hatte, wurde sofort erschossen.
And they marched us into Neustadt. I can tell you that it took all our energy to sort of move one leg before the other. We were really totally exhausted. We had 6 days with nothing to eat or drink, plus the mental stress. And again, anyone who didn't keep up with the column, you know, anyone who was too weak and began trailing behind was again murdered. Immediately shot by one of the guards.
Manfred und seine Mutter schafften es. Das vorläufige Ziel für mehrere Stunden, der große Platz der Marinekaserne.
Und jetzt wissen wir ja, das war am frühen Morgen des 3. Mai. Die Luftangriffe waren am Nachmittag. Hat er denn von diesen Luftangriffen was mitbekommen?
Daran erinnert er sich sogar gut. Damals hoffte er, das erzählt er uns gleich, dass auch die Schute getroffen werden würde, mit der er nach Neustadt verfrachtet worden war. Alles nur nicht mehr zurück auf dieses verdammte Schiff.
While we were standing there, there was a heavy air raid. We could see fights in the sky, we could see large bombers dropping bombs, and I remember sort of thinking silently, I hope that they hit our barges so they can't put us back on. This air raid lasted, I don't know how long, half an hour, 45 minutes, and then that was the end of the air raid.
Und wie ging es dann für ihn und die anderen Häftlinge weiter?
Also Manfred Goldberg weiß noch, so erzählt er gleich wieder auf Englisch und zwar mit vielen Einzelheiten. Also man muss genau zuhören, aber es lohnt sich wirklich, dass die Hunderten von Häftlingen aus Neustadt rausgeführt wurden. Wieder wurden diejenigen, die zu schwach waren und dem Tempo der Bewacher nicht Schritt halten konnten, erschossen. Plötzlich kam der Truppe eine Panzerkolonne entgegen. Jemand rief, unsere Wachen sind weg. Wie sich herausstellte, waren sie geflohen, weil es sich, wie die Häftlinge irgendwann realisierten, um alliierte Truppen handelte. Das erzählt Manfred Goldberg ganz genau. Es ist wirklich sehr berührend. Ihr Martyrium hatte ein Ende und die Menschen riefen, Hurra, Hurra, wir sind frei, wir sind frei.
And they marched us out of Neustadt onto a fairly big road and we marched along there. Again, anyone who was trailing behind couldn't march fast enough. Was shot, and of course the speed of the march was set by the guards, who were strong, well-fed young people. So they marched fairly fast, and if anyone couldn't walk at that speed, They were doomed.
How many were in your group?
We kept losing people by them shooting. They shot a lot of people because people were weak and could not keep up. So gradually the numbers dwindled, but it was less than 1,000 people. And we were marching like this probably for 2 or 3 hours, not knowing where we were going or what their plan was, what to do with us. The periodically sort of military traffic kept passing us, but that was of no interest to us. And then suddenly, as we were marching along, the shout went up among people saying, "Our guards have disappeared." And apparently what happened was we could see in the distance a tank column coming towards us. But it was really of no interest to us because we had seen military traffic passing us before now, and it made no difference to us. We just kept marching under their orders. But they must have realized, understood, long before we did, that this was an Allied tank column, not a Nazi, not a German one, and they got scared and turned and ran for their lives. Moments earlier, they had still been killing people, but suddenly they turned and ran and left us unguarded. This tank column came towards us. We could see that it was just a military column. But then, on one of the very early tanks, maybe numbers 4 or 5, we could see a German officer sitting. His belt with his pistol was missing. He had his hands above his head. And behind him, on top of the tank, stood a soldier in a not German uniform, pointing his gun at the German officer. And suddenly the penny dropped, and people began yelling, "Hooray, hooray, we're free, we're free, we're free." It was complete pandemonium.
Ich glaube, ich habe das jetzt zum 10., 15., 20. Mal gehört. Ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn er sagt, hurra, hurra, wir sind frei, wir sind frei. Also das eine ist, dass man das weiß aus den Geschichtsbüchern, nicht? Aber wenn du das hörst und wenn du dir vorstellst, es ist in deinem Neustart passiert, ja, und dieses Gefühl der Befreiung, also ich kriege da beim Zuhören, wenn einem das wirklich jemand, ein Holocaust-Überlebender, direkt erzählt, läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken runter.
Das glaube ich. Und er erzählt das ja auch so lebendig, finde ich, ne? Und so klar, ja, wie du es am Anfang schon geschildert hast. Ne?
Wahnsinn.
Wie lange, das sind ja jetzt alles nur Auszüge, ne? Wie lange ging das Interview? Also wie lange habt ihr euch unterhalten?
Fast zwei Stunden. Mhm. Aber und um seinen letzten O-Ton dort aufzugreifen, er sagt zum Schluss, it was complete pandemonium, also es war ein totales Chaos. Das sagt er über die direkte Situation nach der Befreiung und nachdem die Gruppe von den britischen Soldaten zunächst mit Essen, Brot, Käse, Fischkonserven und Trinken versorgt worden war, so erzählt er dann weiter, ging es dann erst einmal zurück nach Neustadt.
Und versorgt wurden sie wahrscheinlich dann erstmal von den Alliierten, oder?
Genau, von diesen britischen Truppen,
ja,
genau.
Und gab es denn auch irgendwie Kontakt, hat er davon erzählt, zu den Neustädtern?
Ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Die Geschichte, die er dann jetzt gleich erzählt, ist wirklich wieder sehr berührend. Er sagt, als sie unter den Nazischergen aus der Stadt herausgeführt wurden, da hat ihnen niemand geholfen. Die Türen blieben zu. Dabei waren sie natürlich leicht an ihren gestreiften Uniformen zu erkennen, die sie seit 1944 Tag und Nacht getragen hatten, die bis zum Tag der Befreiung nie gewechselt, nie gewaschen, nie ausgezogen worden war. Auf dem Weg zurück nach Neustadt mit britischer Begleitung öffneten sich die Türen und die Menschen boten dann Essen an. Auf meine Frage, was ihm in den Kopf schießt, wenn er heute an Neustadt denkt, da sagt Manfred Goldberg, es ist eine große Ironie, wie sich an diesem einen Tag, so innerhalb weniger Stunden, das Schicksal komplett drehte. Die Herrschenden, die Befehlshaber, waren plötzlich Kriegsgefangene und die ehemaligen Gefangenen, diejenigen, die in ihren Unterkünften einquartiert wurden.
While the British were walking us back to Neustadt, suddenly, as we passed houses, the doors opened and people came out offering us food. They did not, while we were under SS guards walking into the unknown, the doors did not open then. We were not assaulted, but no one greeted us or offered us any help. But then we were being marched back under British guards. Doors opened and people ran out and tried to give us food. By then we didn't need it because the British had already given us food. But some Germans actually did. I mean, we were easily recognizable because we were wearing the camp uniform, you know, the striped. Uniform. We were given these uniforms in 1944. And once we had put it on, it didn't leave our bodies until after we were liberated. We worked in it, we slept in it. It was never taken off, never washed, never changed. But that is the only contact I made with Germans.
When you think of Neustadt today, what is your very, very first thought that comes to your mind?
Well, really, my major thought is that it was so ironic because when we were in Neustadt in the morning being marched there by our SS guards, then they were the masters and those barracks were occupied by sort of Nazi troops. And then the same afternoon, just hours later, we were housed in that same accommodation and they were prisoners. So the change in circumstance was really so ironic that in a matter of a few hours, the masters had now become the prisoners. I can tell you, it's a one-off feeling. Nothing can ever happen to me in life that will feel like that moment of liberation.
Also nichts im Leben ist und wird ihm je widerfahren, dass sich so anfühlt wie der Moment der Befreiung. Manfred Goldberg und seine Mutter wurden in der Unterkunft der deutschen Marinesoldaten untergebracht. Später, nach kurzem Krankenhausaufenthalt, für mehrere Monate im Kinderheim Lensterhof. Das Haus steht ja auch noch heute. Im September 1946 konnte Manfred Goldberg mit seiner Mutter dann endlich nach England ausreisen. Er war 16 und sein Leben begann, wie er sagt. In England wartete der Vater auf die beiden, sehr rührend. Manfred sagt, er sei einer der wenigen Holocaust-Überlebenden, die am Kriegsende auch noch Mutter und Vater hatten. Obwohl Manfred Goldberg 7 Jahre lang nicht zur Schule gegangen war, studierte er später und lebt bis zum heutigen Tag ein wundervolles Leben in England mit 4 Söhnen und vielen Enkelkindern. Und irgendwie ist das so seine Art der Rache an den Nazis.
Habt ihr darüber gesprochen, ob er in der Zwischenzeit mal wieder in Deutschland war? Hat er dir das verraten?
Ja, aber an der Stelle würde ich dir gerne zunächst etwas anderes vorspielen. Etwas, was ihn und dich und uns alle eint, und zwar die deutsche Sprache.
Ich spreche noch fließend Deutsch, aber ich benutze es nie. Sehr, sehr selten. Aber es ist doch meine Muttersprache, die ich in der Schule als kleines Kind gelernt habe.
Manfred Goldberg war nur ein einziges Mal zurück in Deutschland. 2018, als in seiner Geburtsstadt Kassel Stolpersteine in Erinnerung an die Familie Goldberg vor allem für Manfreds ermordeten Bruder Hermann verlegt wurden. Allerdings wollte er auch schnell wieder weg. Wenn er ältere Menschen auf der Straße sah, da fragte er sich schon, was die wohl während des Krieges gemacht hatten. Das seien schwer aushaltbare Gedanken gewesen, sagt er.
Also er wollte deswegen schnell wieder weg, weil er sich unwohl gefühlt hat, oder?
Ja, aber er betont auch, dass er keinen Hass gegenüber Deutschen hegt. Vergeben kann er ihnen allerdings nicht.
I can tell you quite honestly that I do not hate, I do not bear hatred. On the other hand, I was asked whether I could forgive the Germans and I don't know, I don't see how I could. For what they have done both to our family and to the Jewish people generally.
Manfred Goldberg hat auch eine klare Haltung dazu, wie wir heute Hass und Antisemitismus begegnen müssen. Mit Aufklärung, mit Bildung. Und das war auch die Motivation für ihn, überhaupt für dieses Projekt mit mir zu sprechen.
Education is one of the prime answers to antisemitism and to hatred generally. And therefore, I'm quite happy to assist you in any way I can.
Okay, auf jeden Fall ein großer Schatz und eine tolle Sache, dass du ihn dazu gebracht hast und ihn dafür gewonnen hast, mit dir zu sprechen. Letztlich ja auch für dieses Projekt. Du hast gesagt, 2 Stunden habt ihr gesprochen. Wie seid ihr denn auseinandergegangen und gab es irgendwie auch den Punkt, wo du ihn mal nach einer Botschaft für die Neustädter gefragt hast?
Habe ich in der Tat. Für die Neustädter und alle, die das jetzt hören, zitiert Manfred Goldberg frei einen Satz, den auch schon JFK benutzt hat.
To put it into one sentence, I would say, please remember that all it takes for evil to triumph is for good people to remain silent.
Also bitte erinnert euch daran oder bitte denkt daran, für den Triumph des Bösen braucht es nur das Schweigen der Guten.
Das heißt also letztlich nicht den Mund halten, gerade bei solchen Themen nicht schweigen, sondern aufstehen oder zumindest Dinge hinterfragen und nicht einfach so hinnehmen.
Ich glaube, da steckt sehr viel in diesem Satz. Das eine ist natürlich, dass wir die Verpflichtung haben, zu erinnern, auch Manfred Goldbergs Geschichte wachzuhalten. Es ist praktisch sein Vermächtnis für uns. Und das zweite ist, dass wir für die Zukunft erinnern. Antisemitismus heute, Rechtsextremismus, die Angst vor der Wiederholung der Geschichte. Da kann man das Schweigen heutzutage mit Versagen gleichsetzen.
Aber genau das Gegenteil tun wir ja. Wir schweigen nicht, sondern wir reden und tun damit was Gutes.
Das stimmt. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch was sehr, sehr Schönes von der berühmten Esther Bejarano gefunden. Sie war eine Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau. Sie starb jetzt gerade im Juli in Hamburg und brachte es ganz oft auf den Punkt. Sie sagte, wir erinnern, um zu verändern. Wir machen uns schuldig, wenn wir nichts von der Geschichte wissen wollen. Und der Schlüssel ist die Jugend.
Ja, und also klar, da sind so viele schreckliche Dinge passiert, aber sich zu erinnern und sich auf den Weg machen, über die Geschichte etwas zu erfahren, das bedeutet ja auch nicht immer zwangsläufig, dass man auf ganz, ganz schlimme Dinge trifft, sondern ja auch auf ganz, ganz viele schöne Dinge oder sich erstmal im kleinen Kreis mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern auseinanderzusetzen, Geschichten zu hören, wie haben sie damals ihre Jugend verbracht, einfach in den Austausch zu kommen und das finde ich halt so wichtig.
Absolut. Nein, das ist auch eine große Chance, dass wir hinschauen, hinhören, zuhören, dass wir fragen, hinterfragen. Und das müssen wir natürlich jetzt tun, wo die Holocaust-Überlebenden immer weniger werden, aber auch die Zeitzeugen, alle Neustädter Zeitzeugen, egal was sie gesehen haben, was sie gemacht haben, ob sie selber Opfer waren, ob sie Täter waren, ob sie was auch immer, ob sie geschwiegen haben. Es ist die Zeit, seine Angehörigen zu fragen und einfach mit ihnen tatsächlich, wie du sagst, in den Austausch zu kommen. Und das ist was sehr Nahbares und auch sehr Schönes. Und nichts ist so authentisch wie die eigene erlebte Geschichte.
Ja, und also authentisch ist für mich halt ein schönes Stichwort. Ich habe ja innerhalb dieser Capacona-Projektwoche, die wir mit dem Kinder- und Jugendnetzwerk und mit allen Schulen in Neustadt gemacht haben, habe ich ja am eigenen Leibe festgestellt, dass wenn du tatsächlich am Ort des Geschehens bist, also wir haben ja das KZ in Neuengamme besucht zum Beispiel und haben da eine ganz eindrucksvolle Führung bekommen und auf der anderen Seite sind wir dann wiederum mit einem alten Traditionssegler auch zur Unglücksstelle gefahren und haben da den Opfern gedacht und ich stand da an der Reling und habe gedacht, okay, also das Ufer, das ist so unendlich weit entfernt, ja. Also wenn man bedenkt, dass die halt ans Ufer schwimmen mussten und dann im Mai, wo das Wasser in der Ostsee halt, keine Ahnung, 12 Grad hat oder sowas, die Lufttemperatur dazu, also dass man eben an diesen Orten ist und natürlich einen ganz anderen Zugang hat und eine ganz andere Möglichkeit hat, das nachzuempfinden und das auch zuzulassen, ne? Also vielleicht dann auch mal zu weinen und seine Emotionen zu zeigen und denen freien Lauf zu lassen. einfach sich da rein zu versetzen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und da kann ich nur alle, nicht nur Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sondern auch alle Erwachsenen, weil das ist letztlich richtig. Gerade ein paar Jahre her, wo ich es gemacht habe und das hat mich einfach tief berührt und das mündete dann ja in diese Dokumentation, die wir produziert haben, zusammen, wo wir uns einfach damit auseinandergesetzt haben. Und letztlich finde ich, ist der erste Schritt, es zuzulassen und sich auf den Weg zu machen. Und wenn man es nicht selber macht, dann vielleicht in der Schule auch anzuregen. Es wird viel gemacht in den Schulen, aber vielleicht noch mehr auch die Lehrer zu ermutigen, hey, wir wollen was darüber wissen und wir wollen das erfahren. Und ja, das ist, wie ich finde, eine ganz wichtige Sache.
Ja, man muss einfach auch tatsächlich all das als große Schatzkiste begreifen. Ne? Die Geschichten sind große Schätze und was dabei herauskommt, was erzählt wird, das ist wirklich, ja, da muss man sich einfach drauf einlassen. Das kann toll werden, das kann nicht so gut werden, da können Schätze entdeckt werden, aber überhaupt tatsächlich sich auf den Weg zu machen und mal sich Zeit zu nehmen und sich eventuell mit Oma, mit der man sich vielleicht sonst langweilt, zu sagen, so jetzt bitte erzähl mal. Und das ist für Oma toll und auch für Opa und für wen auch immer, kann auch die Nachbarin sein.
Ja, und alle haben was davon.
Alle. Und wenn man sich auch überlegt, was für Geschichten vor der eigenen Haustür liegen, man darf nicht vergessen, dann wird aus der abstrakt gelehrten Geschichte tatsächlich was eben Nahbares. Dann, was du sagst, die Distanz zum Wasser, die kannst du ganz anders erfahren, wenn du die Distanz selber siehst, als wenn du in einem Buch liest, sie waren 3 Kilometer vom Ufer entfernt. Das ist etwas anderes. Also Geschichte nahbarer und erlebbarer machen, das ist die große Chance, wenn man miteinander spricht und zuhört.
Jetzt war das, was wir besprochen haben, natürlich auch sehr subjektiv und persönlich gefärbt, sowohl von dir als auch von mir, aber natürlich auch von Manfred Goldberg logischerweise. Ich finde eben die Perspektive auch nochmal ganz wichtig. Was ist in der Zeit nach 1945 in Neustadt passiert, beziehungsweise was wurde getan, um dem 3. Mai 1945 zu gedenken? Und wir haben mit zwei ganz wichtigen Leuten gesprochen. Natürlich muss man sagen, mit Wilhelm Lange, weil er ist der Experte in Sachen Stutthof und Capacona. Anfang der 80er wurde er von der Stadt Neustadt beauftragt, die Capacona-Katastrophe aufzuarbeiten. Letztlich eine Lebensaufgabe im Rahmen seiner Tätigkeit als Stadtarchivar und als Leiter des Capacona-Museums. Und dann auf der anderen Seite Hans-Joachim Birkholz, der war von 1972 bis 1984 Bürgermeister der Stadt und der hat 2006 ein Buch herausgebracht, das sich mit der Neustädter Stadtgeschichte befasst. Historische Heimatkunde heißt das. Und im Kapitel Neustadts dunkle Stunde, das Stutthof-Drama, schrieb er, Zitat, ich meine das Blutbad an KZ-Häftlingen aus Danzig-Stutthof, die am Neustädter Strand in den frühen Morgenstunden des 3. Mai 1945 erschossen wurden. Die Zahl der bei den Luftangriffen Umgekommenen lag bei 8.000. Angesichts dieser unvorstellbaren Katastrophe blieb das davon unabhängig zu beurteilende Stutthof-Drama weitgehend unbeachtet. Das verwundert umso mehr, als in die Tragödie etliche, auch namentlich bekannte Neustädter als Augenzeugen einbezogen waren. Die Erschießungen haben in aller Öffentlichkeit sozusagen unter den Augen der Neustädter Bevölkerung stattgefunden. Und dieses Zitat setzt den Ton für seine Standpunkte. Er beginnt jetzt mit persönlichen Erinnerungen an die Capacona.
In Plön bin ich zur Schule gegangen. Und in Plön bin ich auch aufs Gymnasium gekommen. 1950 begann das auf dem Gymnasium. Und da gab es dann einmal eine Klassenfahrt. Dann fuhren wir mit dem Bus von Plön nach Neustadt, weil dort in der Ostsee, so wurde uns gesagt, die Capacona liegt. Und dann wurde uns das kurz erklärt. Ich habe aber jetzt keine Details mehr davon in Erinnerung. Und dann sind wir nach Neustadt gefahren und haben dann praktisch dort, wo heute der Kabakroner Friedhof ist oder der Ehrenfriedhof ist. Dort haben wir gestanden, kann ich mich doch gut erinnern, und haben dann rausgeguckt auf die Ostsee und haben die Kabakroner gesehen, wie sie dort schräg lag. Also die Hälfte war noch oben zu sehen.
Und können Sie sich noch daran zurückerinnern, was Sie da empfunden haben?
Ja, da waren wir ja als Kinder, also ich war damals 12 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass wir alle, wir haben zwar nicht geweint, das kann ich wirklich nicht sagen, aber das war uns ja nicht zu glauben, dass dort Tausende von Menschen ertrunken sein sollten und die dann da, wo wir standen, praktisch an der Küste oder am Strand, da zum Teil auch dann als Leichen angeschwemmt wurden. Das hat uns total erschüttert.
Dann sind Sie ja 1972 zum Bürgermeister bestellt worden in Neustadt. Wie präsent war denn damals dieses Thema zum einen in den Gesprächen mit den Neustädtern und Neustädterinnen, aber vielleicht auch auf der anderen Seite in der Stadtverordnetenversammlung?
Also ich muss leider sagen, dass das kein großes Thema war. Die Neustädter haben sich in Bezug auf die Kabakroner und an Stutthof eigentlich immer sehr zurückgehalten. Und wir haben dann als Stadt, als Bürgermeister, zwar immer am 3. Mai die Kranzniederlegung gemacht, aber es hat sich kaum jemand eigentlich beteiligt von Neustädtern.
Haben Sie sich dann am Anfang auch irgendwann mal selbst die Frage gestellt, hey, damals ist was ganz Schreckliches passiert, warum wird hier in Neustadt nicht darüber gesprochen?
Ja, natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht und ich habe darüber gesprochen. Ich habe darüber gesprochen zum Beispiel mit einem Mitglied meines Magistrats, dem Zahnarzt Dr. Keselau. Der Dr. Keselau war der Sohn des Leiters des Volkssturms. Und der Volkssturm ist ja seinerzeit, in Bezug auf die Stutthof-Häftlinge, man sagt, sie hätten mitgeholfen, die zu ermorden. Und Keselau hat sich da total zurückgehalten. Und das war überhaupt kein Thema für ihn und wir durften überhaupt nicht sprechen. Und das war also sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Das war sehr, sehr traurig und immer wieder habe ich ihn nochmal gefragt, was war das mit deinem Vater und so weiter. Nee, das war ein Tabuthema für ihn.
Also wenn ich das richtig verstehe, war Ihnen diese Thematik bewusst? Sie haben nachgefragt, haben Widerstand gespürt und im Nachhinein würden Sie sagen, Sie waren da vielleicht nicht forsch genug, nicht mutig genug?
Ja, nun, also aus heutiger Sicht wahrscheinlich oder sicher. Man muss ja eben auch damals sehen, Neustadt war ein besonderer Fall vielleicht auch. Die NPD damals war in der Stadtvertretung. Erst als Wilhelm Lange kam, ist eigentlich die Forschung angefangen.
Mein Auftrag war, die Kabakroner-Katastrophe wissenschaftlich aufzuarbeiten. 1984 bin ich mit der ersten Recherche losgegangen zu diesem Konkreten. Und da gab es noch wirkliche Zeugen, die auch was gesehen haben und im Einzelfall auch was gesagt haben. Und in dem einen Fall sogar bin ich mir persönlich sicher, dass es ein Täter war. Das andere war ein Handwerksmeister hier in Neustadt, späterer Handwerksmeister, der das alles detailliert schildern konnte und das auch Ja, das ist in dem Protokoll noch drin. Also ich bin noch in der Lage gewesen, tatsächlich wirkliche Zeitzeugen, die vor Gericht glaubhaft aussagen konnten, kennenzulernen. Es gibt bestimmte Dinge, die in Neustadt problematisch sind. Und zwar, wenn es um Tötungsdelikte geht, die quasi sich in den, ich nenne das ja mal, Mauern der Stadt abgespielt haben oder wo familiäre Verbindungen waren. Also das ganz Persönliche. Die Capacona-Katastrophe weit draußen auf See, da konnte man immer leicht sagen, Verantwortlicher Hitler oder Himmler oder seine Schergen oder Karl Kaufmann in Hamburg, das konnte man so verdrängen. Aber es ist, zeigte sich gleich, dass auch es hier den letzten großen Judenmord gegeben hatte, am 3. Mai 1945, an dem viele tatbeteiligt waren, die ja hier in Neustadt beheimatet waren. Unter anderem Tatbeteiligte waren Neustädter Volkssturm und auch junge Marinesoldaten. Was sich tatsächlich an diesem Ort begeben hat, haben viele Zeugen übereinstimmend als ein Massaker geschildert. Es waren viele Neustädter anwesend, die das mitbekommen haben müssen. Ich zitiere mal Herrn Oberstaatsanwalt A.D. Möller. Es wurde nachweislich an vielen Stellen von Neustädtern bewusst weggesehen. Alle Dinge, die Bürger kompromittieren konnten mit nationalsozialistischer Vergangenheit, dass diese Dinge nach Möglichkeit vernichtet worden sind. Das ist nicht nur in Neustadt geschehen, aber auch in Neustadt. Und es bedurfte dann doch schon einiger Zeit zu sagen, das und das ist noch Forschungsbedarf.
Während meiner Zeit bis 1984 ist kein Ministerpräsident nach Neustadt gekommen, um Capacona zu sehen. Es sind seinerzeit, auch während meiner Zeit, Spitzenpolitiker, ich sage mal jetzt Ministerpräsident Stoltenberg, Bundespräsident Carstens, Willy Brandt, die also mich im Rathaus besucht haben, da haben mich nicht über Capacona gefragt oder gar Capacona Ehrenfriedhof besichtigen wollen. Das war überhaupt kein Thema. Soweit ich mich erinnere, ist es das erste Mal seinerzeit der Ministerpräsident Engholm, 1988, das erste Mal zum Capacona-Friedhof gekommen.
Für dieses Verbrechen ist ja bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Jetzt sind Sie ausgebildeter Jurist. Was löst das in Ihnen aus, dass das so ist, wie es ist?
Unmöglich, unmöglich. Wissen Sie, ich während meiner Zeit hat, erinnere mich noch daran, die Staatsanwaltschaft in Lübeck ja Ermittlungen angefangen, muss man sagen. Ich glaube 1980 so ungefähr, da haben die angefangen, der Stutthof zu ermitteln, die Täter. Und dann hat der Staatsanwalt Möller, mit dem ich dann ein paar Mal gesprochen habe und so weiter, der hat also dann versucht, auch die Neustädter zu befragen und hat aber keine Ergebnisse erzielt.
Weil alle geschwiegen haben.
So ist es. So ist es. Und das war natürlich schon sehr, sehr ja, traurig. Aber so war es dann schließlich und es ist in der Tat so, dass also niemand, es ist der eine oder andere, ist zwar beklagt worden und sogar auch angeklagt worden, aber es sind alle freigesprochen worden.
Da gibt es wahrscheinlich auf der einen Seite die juristische Komponente bei Ihnen, aber wahrscheinlich auch die persönliche und private Komponente.
Wie steht natürlich die moralische und die auch letztlich die politische Situation war unmöglich. Aber gut, ich bin kein Staatsanwalt gewesen und kein Richter. Es war nicht zu machen. Und man muss sagen, die Staatsanwaltschaft in Lübeck hat sich auch intensiv bemüht. Das ist richtig. Aber sie hat es nicht erreicht, Täter zu finden.
Ich würde noch mal ein Zitat aus Ihrem Buch herausgreifen. Die Philosophin Hannah Arendt hat einmal gesagt, das Höchste, was man erreichen kann, ist es zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist. Ist das ein Zitat, was es letztlich auf den Punkt bringt im Rückblick?
Das kann man sagen, ja.
Ja. Was ist dir davon am meisten hängen geblieben jetzt? Von Herrn Lange und Herrn Birkholz?
Kann ich schwer sagen. So viel und nichts. Also so viel, weil man sagen kann, es liegt auf der Hand. Wir haben das Thema. Wir haben hier zwei gebildete Menschen, einen Juristen, unseren ehemaligen Bürgermeister. Wir haben Herrn Lange, einen Historiker. Und alle sagen, ja, wir haben hier Fakten und es ist so gewesen. Und dann kommt wieder das und wir haben irgendwie nichts gemacht. Und deshalb, wenn ich ihnen zuhöre, kann ich nur sagen, ja, 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 ja. Und es ist keiner verurteilt worden und es ist keiner zur Rechenschaft gezogen worden. Und auch Birkholz sagt ja zumindest, es ist eine Schande und es ist bedauerlich.
Ich finde ja, wenn man sich da reinversetzt in die Situation, also irgendwie Anfang, Mitte der 80er, der Herr Birkholz, der kommt halt nach Neustadt, ist der neue Bürgermeister, erkundigt sich, fragt nach, unterhält sich mit Leuten und da ist sicherlich dann auch irgendwie die Nachkriegszeit ein Thema gewesen. Da finde ich es jetzt noch einigermaßen nachvollziehbar, dass wenn du mit den Angehörigen der Täter sprichst, dass die natürlich sagen so, ach nee, da möchte ich jetzt gar nicht so drüber sprechen und nee, habe ich schon vergessen und nee, lassen Sie das mal sein. So, dass er da natürlich irgendwie auf Granit stößt, um natürlich irgendwie keine schlafenden Hunde zu wecken sozusagen, finde ich jetzt noch nachvollziehbar. Und dass das jetzt nicht aus Neustadt heraus irgendwie sozusagen zu einer Aufklärung geführt hat. Aber, dass es dann eine Staatsanwaltschaft gibt, die ermittelt und dann letztlich unterm Strich nach weiteren 30, 40 Jahren wirklich kein einziger Täter zur Rechenschaft gezogen wurde, das finde ich halt einfach auch unfassbar.
Ja, das Verfahren wurde letztlich 2015 eingestellt und niemand ist zur Rechenschaft gezogen worden. Und die Akten sind im Landesarchiv Schleswig. Da liegen jetzt die Akten. Punkt. Und ich glaube, das ist ja auch eines der Kernthemen. Es geht ja gar nicht darum, jemanden zu teeren und zu federn oder an Pranger zu stellen oder mit dem Finger drauf zu halten, sondern es geht eben darum, was macht man mit der eigenen Geschichte und was lernen wir daraus? Und wir erinnern, um zu verändern, wir erinnern für die Zukunft. Das ist es ja letztlich eben auch. Und die Frage, was machen wir mit diesem Problem, was unsere Generation oder was ich eben damit habe, nicht? Und klar, es ist verständlich und nachvollziehbar, in dem Moment, dass viele weggeschaut haben, keiner will was gesehen haben und dann sagt man ja und im Zweifelsfall kennt man jemanden, der jemanden gesehen hat. So weit gehen ja dann doch die Zugeständnisse. Es wird nicht gesagt, es hat nicht stattgefunden, sondern ja, also wenn man heute nachfragt, da kommen schon so Andeutungen und man habe auch Angst vor den ausgemergelten Gestalten gehabt, die da in den Häftlingsuniformen vorm Fenster rumgelaufen sind. Das ist ja auch eine Aussage, nur dieses drüber sprechen heute, so viele Jahrzehnte später, das ist das eine. Und ich glaube, worum es den Holocaust-Überlebenden geht, ist eben, wenn schon kein juristisches Urteil gesprochen wurde, haben wir nicht die Verpflichtung, ich sage jetzt mal, wenn wir
moralisches Urteil zu fällen.
Richtig, zumindest es einmal sagen, wir als Neustädter verurteilen, was damals passiert ist.
Und nicht nur das, wir verurteilen auch das, wie dann im Anschluss damit umgegangen wurde.
Richtig, genau. Und deshalb kann man es auch nach so vielen und muss man es nach so vielen Jahrzehnten nochmal aufs Tablett heben oder zum ersten Mal aufs Tablett geben. Und es hat es verdient, darüber gesprochen zu werden. Dieses Verbrechen verdient es, dass darüber gesprochen wird.
Ja, das ist letztlich der Kernpunkt. Wir können nichts mehr daran ändern, wie damit umgegangen wurde, wie vielleicht unsere Eltern- und Großelterngeneration damit umgegangen sind. Aber, das finde ich schon einen entscheidenden Punkt, auch als Zeichen gegenüber den Opfern und den Angehörigen der Opfer zu sagen, hey, wir sind eine Generation weiter oder jetzt noch die folgenden, also unsere Kinder und dann Kindeskinder. Wir sehen das anders. Wir haben uns damit anders auseinandergesetzt. Wir haben eine Distanz dann letztlich auch zu der Eltern- und Großelterngeneration, was sie daraus gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben. Und wir machen uns auf den Weg und wir tun alles dafür und werden unserer Verantwortung gerecht, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist ein großer Begriff, finde ich immer so. Mhm. Ne? Wir müssen dafür verantwortlich sein, dass so etwas nicht mehr passiert. Aber das wäre jetzt sozusagen,
aber so ist es.
Das wäre jetzt sozusagen meine Kernbotschaft oder die Essenz des Ganzen, was wir jetzt besprochen haben und was wir auch gehört haben, dass es darum geht, neugierig zu sein und Fragen zu stellen und sich auf den Weg zu machen und im kleinen Kreise vielleicht auch anzufangen, eben mit den Eltern und Großeltern
solange sie noch da sind.
Genau, ja. Und das war der Blick zurück. Und was in der Gegenwart, das haben wir auch schon angedeutet, alles zum Thema Erinnerungskultur in Neustadt geleistet wird, das besprechen wir in der zweiten Folge. Dazu gehört natürlich auch die Neugestaltung des Capacona-Museums, die jetzt ganz aktuell auf der To-Do-Liste steht, bei ganz vielen in der Stadt. Es war mir ein Vergnügen, Frau Menz.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, mir Christina, auch. Für deine Zeit
sehr
und vor
gern.
Allen Dingen auch für deine Energie, dass du vor allen Dingen Herrn Goldberg interviewt hast. Und das war auf jeden Fall eine riesengroße Bereicherung. Ich freue mich auf die zweite Folge. Vielen Dank. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern genau auch. Bis bald.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.